arbeite in der Nähe von München an einer Beratungs- und Therapieeinrichtung des Forum Kritische Psychologie, eine Einrichtung für Menschen mit sogenanntem sekundären Therapieschaden. Was ist das? Ich arbeite in der Nähe von München an einer Beratungs- und Therapieeinrichtung des Forum Kritische Psychologie, eine Einrichtung für Menschen mit sogenanntem sekundären Therapieschaden. Was ist das? Sekundärer Therapieschaden, es kommen Menschen zu uns mit Problemen, die sie ohne Therapie, in die sie sich begeben hatten, eines primären Problems wegen einer Phobie, einer Zwanghaftigkeit, einer Angststörung, einer Sozialstörung etc., die dieses Problem nicht nur nicht losgeworden sind, sondern sich im Zuge der Therapie ein weiteres, ein sekundäres Problem an den Hals geladen haben, das sie vor Therapie nicht hatten und ohne Therapie nicht gehabt hätten. Sprich, es kommen Menschen zu uns, die Jahre, Jahrzehnte lang etwa auf der Psychoanalytiker-Couch festgehalten worden sind, obgleich Psychoanalyse bekanntermaßen für das zur Rede stehende Problem überhaupt nicht indiziert war. Das übliche oder bekannte Woody Allen-Syndrom. Es kommen Menschen zu uns, die mit einem per se unbrachbaren Verfahren behandelt worden sind, etwa aus dem Bereich dieser esoterischen New Age-Modetherapieverfahren, Reinkarnationstherapie, Rebirthing oder auch Verfahren des Neoreichianismus, Bioenergetik etc. Es kommen Menschen zu uns, die sexuellen Übergriffe in Therapie zum Opfer gefallen sind, ein nach wie vor weitgehend tabuiertes Problem. Es werden also neue Probleme dazu erfunden. Und es kommen letztlich Menschen zu uns, und da bin ich selbst dann schwerpunktmäßig damit befasst, Menschen, die auf der Suche nach seriöser Psychotherapie sich plötzlich in einem Sekten- oder Psychokult wiedergefunden haben. Stichwort Scientology, da gibt es aber neben Scientology Dutzende andere Organisationen und hunderte einschlägiger Anbieter mit sektoiden Strukturen, die zu besagten sekundären Therapieschäden führen. Eines der Probleme aus diesem Sekten- und Psychokult, eines dieser Probleme lässt sich unter dem Begriff tibetischer Buddhismus, Meditationspraktiken etc. oder auch die Paranoia, die mit dem Eintreten in solche Warnsysteme einhergeht, subsumieren. Wie komme ich selber zum tibetischen Buddhismus? Ich habe Ende der 80er, Anfang der 90er für längere Zeit in einem Entwicklungshilfeprojekt in Westnepal gearbeitet und habe dort erstmalig realen, direkten Kontakt gehabt mit exiltibetischen Kommunen. Nepal ist das Land, in dem am meisten, neben Indien, am meisten Exiltibeter sich angesiedelt haben. Bis dahin hatte ich, bis ich also diese ersten realen Tibeter kennengelernt hatte, hatte ich kaum realistische Vorstellungen von tibetischer Kultur, von tibetischem Buddhismus, außer dem, was man eben so im Kopfe trägt unter dem Begriff tibetischer Buddhismus, was man halt so hört, was man halt so liest. Gewaltlosigkeit etwa oder von besonderer Friedfertigkeit oder von besonders achtsamem Umgang miteinander, besondere Freundlichkeit, gegenseitige Toleranz, Naturverbundenheit, wenn man so will, auch von Spiritualität, zumindest aber von größter Gelassenheit und Seelenruhe. Meine Idee bis dahin, wie sie ja auch vielfach anzutreffen ist, bis hinein in die Linke, war die, wenn schon eine Religion, wenn schon irgendeine spirituelle Orientierung, eine faste Orientierung, wenn schon überhaupt eine, dann tibetischer Buddhismus. Abkehr von den bisherigen Glaubenssystemen. Also wenn schon, wenn überhaupt, dann nicht mehr diese verkrusteten Strukturen und Inhalte der Religionssysteme, aus denen man eben so kommt, Katholizismus, evangelische Kirche, Freidenkerkirche oder so, tibetischer Buddhismus als Orientierung und Leitdoktrin einer anderen, einer gewaltfreien, einer friedvollen Spiritualität. Meine ersten Beobachtungen in Nepal waren ganz anders. Es war erschreckend vor allem zu beobachten, vor allem wie Männer mit Frauen umgingen. Ich hatte immer die Idee, buddhistische, tibetisch-buddhistische Männer gehen anders mit Frauen um, als man es so im Orient oder Fernen Osten oder auch hierzulande so üblicherweise beobachten kann. Es war erschreckend zu beobachten, wie Erwachsene mit Kindern umgingen. Es war erschreckend zu beobachten, wie man mit Tieren, mit Haustieren umging. Und mir die Idee, dass das irgendwie ganz anders sei. Nichts dergleichen, ganz im Gegenteil. Und es war besonders erschreckend zu sehen, die blasiert arrogante Manier, mit der die rotgewandeten Mönche mit den Laien umgingen. Und wie sie insbesondere umgingen mit den aus ihrer Sicht, habe ich aber später erst erfahren, dass das so ist, aus ihrer Sicht minderwertigen Hindus und Muslims, den Nichtgläubigen. Entscheidend aber war, lassen Sie mich diese Anekdote noch anfügen, in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, auf einem, an einer der berühmtesten Pilgerstätten des Himalaya. Das ist der Tempelhügel von Swayambhunath, etwas außerhalb von Kathmandu. Es ist dies, Swayambhunath, eine uralte Pilgerstätte, die sowohl von Hindus als auch von Buddhisten gleichermaßen aufgesucht wird. Das ist so ein halbkugelförmiger Bau, wo die Gläubigen mit ihren Gebetsmühlen außenrum pilgern. Und nun ist auf jeder der vier Himmelsrichtungen in diesem Kuppelbau, riesengroßer Kuppelbau, ist jeweils ein Gebetsschrein eingelassen, in allen vier Himmelsrichtungen. Und jedes Mal, wenn die Pilger an einem dieser Schreine vorbeigehen, werden Gebete gesprochen und anschließend wirft man rituell rot gewerbten Reis in diesen Schrein. Dieser Schrein ist mit Messinggittern vergittert, dass man nichts klauen kann. Wir werfen also diesen roten Reis rein. Sehr zum Vergnügen der an diesem Tempelberg ansässigen Affen, so kleine Paviane. Sobald die Pilger weitergezogen sind, kommen die Affen daher und angeln sich den Reis raus. Also eine wunderbare Koexistenz. So, ich bin also auf diesem Tempelberg auf den Stufen von einem buddhistischen Kloster gesessen und habe mir diese meditative Atmosphäre angeschaut, durchaus auch mit Genuss. Es hatte wirklich was an sich, sehr bedächtig und sehr ruhig und so. Die Pilger murmeln da, Om Mani Padme Hum, und gehen so rum. Kaum sind es weiter, kommen die Affen, angeln sich den Reis raus, mit Geschrei. So, plötzlich reißt hinter mir, hinten in diesem Kloster, reißt ein Mönch die Türe auf und stürmt mit Riesengebrüll und einem Besen in der Hand auf einen dieser Schreine zu, an dem die Affen dranhängen und sich diesen Reis rausangeln. Die Affen stieben ihrerseits mit Riesengeschrei davon. Bloß einer dieser Affen, ein kleinerer, hat sich nur mit der Hand in diesem Rautengitter, in diesem Messinggitter verhakt und je mehr er angezogen hat mit der Hand, desto mehr ist er festgesteckt. Er ist weggekommen, also schreien und quietschen an diesem Gitter gehängt. Der Mönch läuft darauf zu in höchster Geschwindigkeit, nimmt den Besenstiel und schlägt mit dem Affen mit größter Gewalt drauf. Der Affe zuckt ein bisschen, ist tot und bleibt dann mit der Hand an diesem Gitter hängen. Reaktion der Pilger? Überhaupt keine. Om Mani Padme Hum, geht man einfach weiter an diesem Schrein, wo es der Affe dort hängt, null Reaktion. Der Mönch nimmt seinen Besenstiel und trottet wieder ins Kloster zurück und schlägt die Türe zu. Es war dieses Erlebnis, war für mich so, wie soll ich sagen, so erschreckend, so beklemmend, so fürchterlich, dass ich mich entschlossen habe, da in Nepal mich etwas tiefer mit dieser angeblich gewaltfreien Religion des tibetischen Buddhismus zu befassen, die dann so einen Mönch hervorbringt. Zu sehen, ist das ein pathologischer Einzelfall gewesen oder wie ist es denn? Ich habe dabei, inzwischen befasse ich mich seit 15 Jahren damit, ich habe dabei eine Vielzahl an Daten und Fakten zutage gefördert, die das Verhalten dieses Mönchs auf Swayambhunath völlig verständlich machen. Es war kein Einzelfall, kein pathologischer Kasus, oder wenn, dann ein kollektiver. Der tibetische Buddhismus, um es vorab schon auf den Punkt zu bringen, ist alles andere als das, was man sich landläufig darunter vorstellt. Und er ist alles andere, als die einschlägige Propaganda uns verkaufen möchte. In der folgenden Stunde werde ich Ihnen etwas von diesem tibetischen Buddhismus, überhaupt von tibetischer Kultur, vor dem Einmarsch der Chinesen, nach dem Einmarsch der Chinesen erzählen, über die Person und die Funktion des Dalai Lama. Sie werden, nehme ich an, Ihr Bild vom tibetischen Buddhismus etwas revidieren müssen. Ich werde Ihnen also erzählen von den Lebensbedingungen der Menschen unter den Lamas bis 1950. Ich werde Ihnen erzählen von der Geschichte Tibets, der Geschichte des tibetischen Buddhismus, aus dem sich ja Kultur und Lebensbedingungen der Menschen unmittelbar herleiten. Ich werde Ihnen erzählen über die völkerrechtlichen Aspekte des chinesischen Einmarsches von 1950. Über die Lebensbedingungen der Menschen unter der chinesischen Militärdiktatur seit 1950 bis heute. Ich werde Ihnen erzählen über zwei wesentliche Begriffe der tibetisch-buddhistischen Doktrin, nämlich über Karma und Reinkarnation, Wiedergeburt. Dann möchte ich Ihnen auch gern etwas erzählen über die Tibet-Nazi-Connection, was die Nazis denn für Interesse an Tibet hatten und weswegen der Dalai Lama nach wie vor mit alten und neuen Nazis engste Kontakte pflegt. Und ich werde Ihnen als letztes etwas erzählen, was vielleicht auch komplementär steht zu der anderen Veranstaltung, die heute hier in Göttingen stattfindet. zu der Sie nicht gegangen sind, aber vielleicht erfahren Sie bei uns etwas, was ein bisschen in die Richtung geht. Es ist heute, jetzt im Augenblick, auch eine Veranstaltung, die ich gelesen habe, der Lesbisch-Schwulentage, der Lesben und Schwulen hier und der Bis in Göttingen. Bei mir erfahren Sie was über Sexualität und Tantra im tibetischen Buddhismus und über das angebliche Zölibat der hohen Lamas, einschließlich des Dalai Lama. Das Bild des alten Tibet. Altes Tibet heißt immer bis zum Einmarsch der Chinesen, also bis 1950. Das Bild des alten Tibet, wie es verbreitet über unzählige Bücher und Schriften heute im Westen geläufig ist, zeigt das eines Paradieses auf Erden, des mythischen Shangri-La, das den Menschen ein glückliches und zufriedenes Leben erlaubt habe in Einklang mit sich selbst, mit der Natur, mit den Göttern. Wie der Dalai Lama es beschreibt, sei es der fortwährende Einfluss des Buddhismus gewesen, der, wie er sagt, eine Gesellschaft des Friedens und der ständigen und allfortdauernden Harmonie erzeugt habe. Die moderne Geschichtsschreibung weiß indes längst, dass Tibet bis zum Einmarsch der Chinesen keineswegs die paradiesische Gesellschaft war, von der der Dalai Lama immer spricht. Für die große Masse der Bevölkerung war das alte Tibet tatsächlich jene Hölle auf Erden, von der Mao Zedong immer sprach und aus der das tibetische Volk zu befreien als Legitimation und als revolutionäre Verpflichtung angesehen wurde für den Einmarsch von 1950. Die herrschende Mönchselite beutete Land und Menschen mit Hilfe eines weit verzweigten Systems an monastischen Zwingburgen und Klostereinrichtungen gnadenlos aus. Der relativ kleinen Ausbeuterschicht, 1-1,5% der Bevölkerung, stand die große Masse der Leibeigenen und der unfreien Bauern gegenüber. Die Steuer- und Abgabenlasten, die diesen Menschen aufgebürdet wurden, drückten sie unter die Möglichkeit menschenwürdiger Existenz. Bitterste Armut und Hunger durchherrschten den Alltag in Tibet. Es gab keinerlei Bildungseinrichtungen, keinerlei Gesundheitseinrichtungen, keinerlei Hygieneeinrichtungen außerhalb der Klöster und außerhalb der Adelsburgen. Ähnlich wie in der Hindu-Gesellschaft Indiens gab es auch in Tibet eine strenge Hierarchie an Kasten, einschließlich einer Kaste von unberührbaren Harijans. Privilegierte bzw. benachteiligte Lebensumstände, der Umstand also, ob in einer hohen Kaste, in Priesterkaste oder in einer Kaste der Unberührbaren geboren wurde, wurden erklärt und gerechtfertigt durch die buddhistische Karma-Lehre, der zufolge das gegenwärtige Leben sich allemal als Ergebnis angesammelten Verdienstes, gutes Karma, respektive aufgehäufter Schuld, schlechtes Karma, in früherem Leben darstelle. Das tibetische Strafrecht bis 1950 zeichnete sich durch extreme Grausamkeit aus. Zu den üblichen Strafmaßnahmen bis in die Herrschaft des aktuellen Dalai Lama hinein. Zu den üblichen Strafmaßnahmen zählten öffentliche Auspeitschung, das Abschneiden von Gliedmaßen, Herausreißen der Zungen, Ausstechen der Augen und so weiter, das Abziehen der Haut bei lebendigem Leib. Solche Strafen wurden bis in die 50er Jahre hinein vorgenommen. Der Dalai Lama konstatiert neuerdings, das feudale Tibet sei sicherlich, wie er sagt, nicht vollkommen gewesen. Damit hat sich es aber auch an Selbstkritik, die elenden Lebensbedingungen der Masse des Volkes unter dem Joch des Mönchsregimes, blendet er komplett aus. Noch immer beschönigt er diese Zustände und nährt damit ganz bewusst auch die romantische Verklärung des alten Tibet hier im Westen. Diese romantische Verklärung Tibets, wie sie durch zahllose Tibet-Unterstützerkomitees und Vereine und Verbände genährt wird, basiert wesentlich auf eklatanter Unkenntnis der historischen Gegebenheiten in Tibet. Ein paar Worte zur Geschichte Tibets. Die Entwicklungsgeschichte des Buddhismus beginnt naheliegenderweise mit dem Leben und den Lehrreden des Buddha, des historischen Buddha, wie es heißt, des Königssohnes Siddhartha Gautama, der um das 6. Jahrhundert vor unserer Zeit in Nordindien gelebt haben soll. Der tatsächliche Ursprung des Buddhismus ist in völliges Dunkel gehüllt. Schriftliche Quellen aus der Entstehungszeit gibt es nicht, vermutlich hat es sie nie gegeben. Die ersten greifbaren Zeugnisse stammen aus einer Zeit, als der Buddhismus bereits eine etablierte Religion darstellte, mit fester kirchlicher Organisation, mit fester Dogmatik, mit fester Tradition. Die ältesten Schriften des Buddhismus, die Auskunft geben könnten über die Frühgeschichte, der sogenannte Pali-Kanon, datieren aus dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeit. Laut dieses Pali-Kanons, dieser Pali-Legende, habe der Gründer des Buddhismus, wie gesagt, im nördlichen Indien gelebt und gewirkt. Als Sohn eines lokalen Fürsten Alle haben den Film Little Buddha gesehen, Bertolucci, kann man es nachempfinden. Als Sohn eines lokalen Fürsten sei er von seinem Vater mit größtem Luxus umgeben worden. Er habe im Verlauf seiner Jugend nichts Dunkles, Bedrückendes und Hässliches kennengelernt. Einer späteren Legende zufolge habe er auf einer Vergnügungsfahrt außerhalb seines Palastes zufällig einen Greis, einen alten Mann, einen Kranken und einen Toten gesehen und so erstmalig vom menschlichen Los des Altwerdens und Dahinsiechens erfahren sowie der Unvermeidbarkeit des Todes. Eine Begegnung mit einem Bettelmönch habe ihn dessen Beispiel folgen lassen, heimlich habe er seine Frau verlassen, sein Kind, seine Eltern und 7 Jahre in strengster Askese in einem Wald zugebracht. Nach endlos langem und quälenden Grübeln sei ihm plötzlich unter einem Bodhibaum, einem Feigenbaum, die Erleuchtung zuteil geworden. Die Erkenntnis nämlich, dass beide Extreme, nämlich ein Leben voller Lustbarkeiten und ein Leben voll des Verzichtes, der Askese, vom richtigen Wege gleichermaßen weit entfernt seien. Der richtige Weg liege in der Mitte. Man solle sich von Extremen fernhalten und stets den goldenen Mittelweg suchen. Nach dieser eminenten Erkenntnis, seiner sogenannten Erleuchtung, habe Buddha eine Tätigkeit als Wanderprediger aufgenommen und seine neu erworbene Erkenntnis unter das Volk gebracht. Im Gegensatz zu späteren Legenden, in denen es von wundersamen Begebenheiten rund um Geburt und Leben des Buddha nur so wimmelt, enthalten die Schriften des Pali-Kanon nichts Übernatürliches. Sie sind nicht sonderlich geistreich, aber sie sind auch nicht übernatürlich. Sie entsprechen durchaus den Verhältnissen den nordindischen Fürstentümern des 5. und 6. Jahrhunderts vor unserer Zeit und könnten damit durchaus auf historischen Gegebenheiten beruhen. Die viel debattierte Frage, ob es sich nun bei Siddhartha Gautama, dem späteren Buddha, um ein mythologisches Konstrukt handle oder um eine geschichtlich fassbare Figur, ist insofern relativ unbedeutend. Tatsache bleibt allerdings, auch wenn Buddhisten, gläubige Buddhisten, das nicht wahrhaben wollen, Tatsache bleibt, dass es Belege für die tatsächliche Existenz einer Person dieses Namens nicht gibt. Durch die Überlagerungen aus späterer Zeit lässt sich der ursprüngliche Inhalt der frühbuddhistischen Weltanschauung nur schwer rekonstruieren. Diese wird gelegentlich als Religion ohne Gott bezeichnet, was sie auch für hiesige Rezipienten so attraktiv macht. Tatsache ist, dass die frühen buddhistischen Schriften, Buddhismus hat sich ja aus dem Hinduismus herausentwickelt, aus dem Brahmanismus genauer gesagt, Tatsache ist, dass diese frühen buddhistischen Schriften die Existenz von Göttern nicht bestreiten, dass sie ihnen, den Göttern, allerdings die Macht absprechen, direkt in menschliches Geschehen einzugreifen. Von seinen Leiden erlösen könne der Mensch sich nur aus eigener Kraft. Auf den ersten Blick erscheint diese Lehre als durchaus emanzipatorischer Aufruf zu selbstständigem Handeln. Bei Lichte besehen erweist sie sich allerdings als das Gegenteil, als Aufruf zu Defätismus und Lebensabkehr. Nur wer sich vom Leben lossagt, kann vom Leiden des Lebens erlöst werden. Die neue Religion des Buddhismus fand paradoxerweise rasche Verbreitung. Vor allem die unterdrückten und rechtlosen Massen fühlten sich von ihr angezogen, da sie dem Einzelnen die Idee eröffnete, die missverstandene Idee, er könne sich selbst ohne Zutun von Göttern und Priestern vom Elend des Daseins, den ständigen Wiedergeburten, dem Kreislauf von Samsara, eine Geburt nach der anderen, befreien und ins Nirvan sich auflösen. Schon bald kam es innerhalb der Elite der Mönche, der buddhistischen Lehre, zu erbittertem Streit, was letztlich zu einer Aufsplitterung des Buddhismus in mehr als 30 einander meist wenig gesonnene Sekten führte. Die tiefste Spaltung erfolgte im ersten Jahrhundert unserer Zeit, als die Lehre in 2 Hauptrichtungen zerfiel, die des Hinayana, des kleinen Gefährtes zur Erleuchtung, und die des Mahayana, des großen Gefährtes. Die Anhänger des Hinayana hielten an der unverfälschten Doktrin des ursprünglichen Buddhismus fest, das heißt an den Schriften des Pali-Kanon. Die Anhänger des Mahayana aber sind heute noch die Hinayana, Theravada-Buddhisten auf Sri Lanka etwa anzutreffen. Die Anhänger des Mahayana hingegen wichen weit von dieser ursprünglichen Doktrin ab. Die Lehre des großen Gefährtes des Mahayana bedeutete eine weitgehende Konzession an das in Indien parallel zum Buddhismus immer noch vorherrschende Kastenpriestertum der Brahmanen. Man verfiel nun auf die Idee und auf die Argumentation, die buddhistische Glaubenslehre, der zufolge jeder Mensch aus eigener Anstrengung und ohne Zutun der Götter Nirvana erreichen könne, das sich auflösen, das Aussteigen aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, stelle zu hohe Anforderungen dar an die ungebildeten Massen. Diese bedürften einer theistischen, also einer auf Gott bezogenen und vor allem idolatrischen Religion mit Götterbildern, mit darstellbaren und zu verehrenden Götterbildern, und vor allem bedürften sie einer dazugehörigen Priesterschaft. Mittels eines eigenen Konzilsbeschlusses wurde Gautama Buddha, Mythenfigur, historische Figur, was auch immer, 500 Jahre nach seinem Tod, wenn es ihn gegeben hat, wurde dieser Gautama Buddha in den Stand eines Gottes erhoben. In der Folge entwickelte sich ein ungeheurer Buddha-Kult durch ganz Südostasien. Man errichtete eine Unzahl an Kultbauten, Tempeln, Standbildern. Der Mahayana-Buddhismus wurde in seinem Verbreitungsgebiet zur beherrschenden gesellschaftlichen Kraft. Die unzähligen Götter all jener Kulturkreise, in denen der Buddhismus Verbreitung fand, wurden einfach zu Buddhas umdefiniert, einschließlich der Hindu-Götter. Allmählich wuchs die Menge an Buddhas, zu denen eine Unzahl buddhistischer Heiliger hinzukam, ins Aberwitzige. Zigtausende, wenn nicht Hunderttausende von Buddhas unterschiedlichster Funktionen bevölkern bis heute die buddhistische Vorstellungswelt. Auch eine Paradieslehre wurde innerhalb des Mahayana erfunden, eigentlich im Widerspruch stehend zur Lehre des Sich-Auflösens ins Nirvan. Entweder wird man wiedergeboren oder man löst sich auf. Es wurde aber auch eine Paradieslehre dazu erfunden, mit einer ausgeklügelten Höllendoktrin. Um die Gläubigen einzuschüchtern, erfand man die fürchterlichsten Qualen und Strafen, die all jenen zuteil würden, die sich gegen die Gesetze Buddhas versündigt hätten. Höllenlehren sind nun bekannt in sämtlichen etablierten Religionsdoktrinen, gibt es überall. Derartig pathologisch grausame wie im tibetischen Buddhismus findet man in anderen Doktrinen nicht. Sind alle pathologisch, aber derartig abgedreht findet man nur im tibetischen Buddhismus. Ein paar Beispiele kommen hernach. Zur üppigsten Blüte gelangte der Mahayana-Buddhismus, dieses große Gefährt mit den Höllenlehren und mit dem notwendigen Priestertum in Tibet, wohin er Ende des 10. Jahrhunderts unserer Zeit gelangte. Im 11. und 12. Jahrhundert unserer Zeit wurde Tibet mit einem Netz an buddhistischen Klöstern überzogen. Es bildeten sich zahlreiche Schulrichtungen und Sekten heraus, von denen vier letztlich zu nachhaltigerer Bedeutung gelangten und bis heute existieren. Sekte der Sakyapa, der Nyingmapa, Kagyupa und der Gelugpa. Die ist vielleicht namentlich bekannt, die Sekte der Gelbmützen, deren Oberguru unser Dalai Lama ist. Also Chef einer von vier Sekten. Es gibt nur ein paar mehr, aber das sind die vier bedeutenden. Aus diesen vier Schulen ging nun nach blutigsten Kämpfen um die Vorherrschaft zu Beginn des 15. Jahrhunderts als Siegerin besagte Schule der Gelugpa, der Reformierten, hervor. Im Jahre 1578 stattete das Oberhaupt dieser Gelugpa, Gelbmützensekte, dem Mongolenherrscher Altan Khan, der die militärische Oberhoheit über Tibet innehatte einen Höflichkeitsbesuch ab, bei dem er von diesem den Ehrentitel Dalai Lama erhielt. Dalai Lama ist eine Mischung aus mongolischem und tibetischem und bedeutet im weitesten Sinne so viel wie Ozean der Weisheit. Hat also unser Großabt der Gelugpa von diesem Mongolenherrscher, der die Vorherrschaft über Tibet hatte, die militärische, diesen Ehrentitel bekommen. Dieser neu als solcher bezeichnete Dalai Lama sprach nun seinen beiden Amtsvorgängern, als deren Reinkarnation er sich vorkam, posthum denselben Titel zu, sodass er selber sozusagen der dritte Dalai Lama wurde. Der heutige 14. Dalai Lama kommt sich auch als Reinkarnation seiner jeweiligen Amtsvorgänger vor. Er ist also sozusagen die Inkarnation dessen, der seinerzeit von diesem Altan Khan diesen Titel verliehen bekommen hat. Immer derselbe Dalai Lama. Kein anderer, immer derselbe. Und als solcher die Emanation einer Mythenfigur des sogenannten Bodhisattva der Barmherzigkeit, Avalokiteshvara, oder auf Tibetisch ist er bekannt als Shenrezig. Dalai Lama ist also die Emanation dieser Mythenfigur und zugleich 14 Mal reinkarniert er selber. Der vierte Dalai Lama, nachdem der dritte eben diesen Ehrentitel bekommen hat und seinen zwei Vorgängern denselben Titel zugesprochen hat, der vierte Dalai Lama wurde passenderweise in der Familie eben dieses Mongolenfürsten ausfindig gemacht. Wie praktisch. Mit Hilfe des nachfolgenden Mongolenherrschers Gujri Khan entledigten sich nun die Gelbmützen um 1640 sämtlicher innenpolitischer Widersacher in Tibet Angehöriger anderer buddhistischer Schulen, zu drei anderen, wurden mit unerbittlicher Gewalt verfolgt, zu zigtausenden erschlagen, eingekerkert, vertrieben. Man eignete sich ihre Klöster an, ihren Besitz, verbot ihre Lehre, verbrannte ihre Schriften. Gujri Khan ernannte den fünften Dalai Lama zur höchsten geistlichen und weltlichen Autorität des Landes. Er selbst, Mongolen, behielt aber die militärische Oberhoheit. Der fünfte Dalai Lama, der große Lobsang Gyatso, entwickelte jene absolutistische Hierokratie, wie sie bis zum Einmarsch der Chinesen im Jahre 1950 Bestand hatte. Unter seiner Herrschaft wurde 1643 auch das größenwahnsinnige Bauvorhaben des Potala-Palastes in Lhasa begonnen. Die von Lobsang Gyatso, diesem besagten großen fünften, konsolidierte Diktatur der Gelbmützen basierte also auf der besagten feudalen Leibeigenschaftsordnung mit gnadenloser Unterdrückung und Ausbeutung der Massen. Im Jahre 1720 übernahm Mandschu-Kaiser Xuanye China die Macht in Tibet. Er ließ die Mauern Lhasas schleifen und stationierte eine Garnison in der Stadt. Tibet stand hinfort unter dem militärischen Protektorat Chinas, das erst mit dem Niedergang des Mandschu-Regimes, mit der Abdankung des ersten Kaisers Puyi im Jahre 1912 endete. Solange der chinesische Kaiserhof über die erforderliche Stärke verfügt hatte, war China einschließlich seines tibetischen Protektorats vom Rest der Welt fast völlig abgeschottet geblieben. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts, Stichwort Opiumkriege, drängten indes mit England und Frankreich militärisch hochgerüstete Westmächte in den ostasiatischen Raum. Das Mandschu-Reich zerbröckelte rapide. Durch die Niederlage Beijings im chinesisch-japanischen Krieg von 1894 wurde der Zerfall des Mandschu-Reiches weiter vorangetrieben. Neben England, Frankreich und Russland, die sich bereits große Teile Chinas einverleibt hatten, griff nun auch Japan nach China und Hochasien. Im Jahr 1898 annektierte sogar das Deutsche Reich Pachtgebiete auf chinesischem Territorium. Deutsche Reich ist ja etwas zu kurz gekommen, was Kolonialbesitztümer anbelangt. Da hat man gedacht, man kann in China noch einen kleinen Zipfel sich abschneiden oder abreißen. Im Zuge des sogenannten Boxeraufstandes von 1900, es war das ein vom Kaiserhof gesteuerter Untergrundkrieg, wurden in Beijing sämtliche Fremden, also Nicht-Chinesen, massakriert, deren man habhaft werden konnte. Der Aufstand wurde von einer Truppenallianz der europäischen Großmächte niedergeschlagen. Beijing musste enorme Entschädigungsleistungen zahlen. Die Lamas, die Großlamas in Lhasa nun, nutzten die Gunst der Stunde, der Schwäche Chinas. Nach wechselnden Allianzen mit den Russen, dann den Briten, zwischendurch wieder mit China, dann nochmal mit den Briten, wurde der seinerzeitige 13. Dalai Lama von der chinesischen Regierung endgültig abgesetzt. Er ging ins Exil nach Sikkim. Ab 1910 wurde Tibet von kaiserlichen Truppen besetzt, also chinesischen Truppen. Mit den 1911 aufgenommenen Verhandlungen des 13. Dalai Lama in Beijing wurden hinfällig, als im Oktober des Jahres die chinesische Revolution ausbrach, mit der formalen Abdankung des letzten Kaisers Puyi. Im Februar 1912 war das Mandschu-Reich endgültig zerbrochen. Kurze Zeit darauf kehrte nun besagter 13. Dalai Lama, der Vorgänger unseres jetzigen, aus dem Exil zurück. Am 14. Februar 1913, so zumindest wird der Sachverhalt kolportiert, habe er die Unabhängigkeit Tibets proklamiert. Ein Umstand, auf den die Tibet-Unterstützerszene ebenso wie Dalai Lama permanent abstellen. Tibet sei ab 1912 bis zum Einmarsch der Chinesen völkerrechtlich ein unabhängig deklarierter Staat gewesen. Nun, wenn man sich diese Unabhängigkeitsdeklaration des 13. Dalai Lama genauer anschaut, dann sieht man, dass er in einem Statement an das tibetische Volk in einem Nebensatz, wörtlich ich zitiere, sagte: Wir, die Tibeter, sind eine kleine religiöse Nation. Zur Sicherung und Bewahrung der Unabhängigkeit unseres Landes sollen alle freiwillig hart arbeiten. Ende des Zitats. Es ist also einmal in diesem Nebensatz der Begriff Unabhängigkeit vorgekommen und daraus wird konstruiert die Unabhängigkeit. Im Gefolge der von China ignorierten Unabhängigkeitserklärung, die also in diesem besagten, zitierten Nebensatz bestand, fand im Februar 1913 auf Initiative der Briten im Spätherbst des Jahres eine Dreierkonferenz statt zwischen den Briten, den Chinesen, und eine Delegation Lhasas. Die Verhandlungen zwischen den britischen, tibetischen und chinesischen Delegationen endeten im April 1914 mit einem Kompromiss. Das Suzeränitätsrecht Chinas, also die außenpolitische Hoheit, wurde anerkannt. Im Gegenzug dazu akzeptierte China die innere Autonomie Tibets. Nachdem der Kompromiss ausgehandelt war, weigerten sich allerdings die Chinesen, den Vertrag zu ratifizieren. Er wurde nur von den Briten und den Tibetern unterzeichnet. Unter britischem Einfluss versuchte die tibetische Regierung in den Folgejahren, das rückständige und völlig isolierte Land zu modernisieren. Die wesentlichsten Erneuerungsmaßnahmen bestanden in einem Ausbau der Streitkräfte des tibetischen Militärs im Gottesstaat Tibet. Eine weitergehende Modernisierung fand nicht statt. Der sich abzeichnende Sieg der Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg wurde Mitte der 1940er Jahre von den tibetischen Gelbmützen als existenzielle Bedrohung ihres Gottesstaates aufgefasst. In großer Eile wurde die Armee des Landes weiter aufgestockt und waffentechnisch weiter modernisiert. Die Mönche wurden angewiesen, bestimmte Rituale zur Freisetzung okkulter Kräfte gegen die Chinesen durchzuführen. Hat aber nichts geholfen. Ziemlich genau ein Jahr nach der Proklamation der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949 durch Mao Zedong begann am 7. Oktober 1950 der Einmarsch von Truppen der Volksbefreiungsarmee in Tibet. Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklung wurden dem seinerzeit 15-jährigen Dalai Lama am 17. November 1950 sämtliche Vollmachten als geistliches und weltliches Oberhaupt Tibets übertragen. Gleichzeitig verlegte man den jungen Dalai Lama samt großen Teilen des Staatsschatzes in den Süden des Landes, unmittelbar an die Grenze zu Indien, um gegebenenfalls sofort ins Exil gehen zu können. Dieser Staatsschatz, im Wesentlichen bestehend aus Gold, wurde von nicht weniger als 1.500 Lastenjaks getragen. Lastiere Jack ist Kunzochsen. Sie kennen das vielleicht mit diesen langen Hörnern. Eine Karawane von 1.500 Lasttieren hat diesen Goldschatz im seinerzeit ärmsten Land dieser Welt an die Grenze von Indien getragen. Diesen Goldschatz haben wir dann später auf dem Devisenmarkt von Kalkutta verscherbelt. Am 23. Mai 1951 wurde das sogenannte 17-Punkte-Abkommen getroffen, das eine Rückkehr des tibetischen Volkes in die Volksrepublik China und weitreichende soziale Reformen in Tibet festschrieb. Am 24. Oktober 1951 sandte der Dalai Lama ein Telegramm an Mao Zedong, in dem er die Annahme des 17-Punkte-Abkommens offiziell bestätigte. Seine spätere Behauptung, es sei der Vertrag nie rechtsgültig abgeschlossen worden, ist historisch nachweislich falsch. Seit Oktober 1951 ist Tibet durch vertragliche Vereinbarung der Volksrepublik Teil der Volksrepublik China, was von der sogenannten Staatengemeinschaft zumindest stillschweigend auch anerkannt wird. Eine letztgültige Klärung des völkerrechtlichen Status Tibets vor dem Einmarsch der Chinesen, die nur durch die UNO vorgenommen werden könnte, ist bis heute nicht angegangen worden und ist bedingt durch den Umstand, dass die Volksrepublik China seit 1971 einen Vetositz im Sicherheitsrat hat, auch nicht mehr zu erwarten. Bislang hat kein Staat der Erde die tibetische Unabhängigkeit und oder die tibetische Exilregierung anerkannt. Neben dem aus der Geschichte hergeleiteten Selbstverständnis der Volksrepublik China, demzufolge Tibet seit jeher, spätestens seit 1720 unter Mandschu-Kaiser Xuanyue als untrennbarer Bestandteil des chinesischen Territoriums gilt, wird der Einmarsch von 1950 noch durch weitere Faktoren legitimiert, deren entscheidender war der Anspruch, das tibetische Volk von einem doppelten Joch zu befreien. Zum einen aus dem imperialistischer Machtansprüche vor allem Großbritanniens und der USA, zum anderen aus dem der feudalistischen Leibeigenschaft einer Ausbeuterklique aus Adel und Gelbmützenklerus. Die Befreiung Tibets war für die Truppen Mao Zedongs nicht nur logische Konsequenz, sondern revolutionäre Verpflichtung gewesen. Abschließend zu diesem Punkt, ob der Einmarsch der Chinesen in Tibet im Jahr 1950 nun berechtigt war, völkerrechtlich berechtigt war oder nicht, lässt sich insofern nicht abschließend klären. Vermutlich wird es hierüber auch in Zukunft unvereinbare Ansichten geben. Ab Mitte der 1950er Jahre wurde in Tibet mit Hilfe der CIA und mit ausdrücklichem Blatzett des Dalai Lama ein groß angelegter Untergrundkampf gegen die Chinesen geführt, dem in der Summe mehr Chinesen zum Opfer fielen als Tibeter. Zwei der Brüder des Dalai Lama organisierten von Indien bzw. den USA aus den Guerillakrieg. Im Frühjahr 1959 verließ der Dalai Lama selbst von langer Hand und mit Hilfe der CIA vorbereitet Lhasa, die Hauptstadt, und begab sich ins indische Exil. Es folgten ihm bis Ende des Jahres rund 30.000 Tibeter. Bis heute haben rund 120.000 Tibeter ihren Wohnsitz im Ausland genommen, vor allem in Nepal, in Indien, USA, aber auch in vielen anderen Ländern. Es sind das etwa 3% der ethnischen Tibeter und Tibeterinnen. Nach der Flucht des Dalai Lama, in Anführungszeichen Flucht, das war von langer Hand vorbereitet, nach der Flucht des Dalai Lama im Jahr 1959, wie es in Einschlägen Publikationen heißt, sei Tibet von den Chinesen mit beispiellosem Terror überzogen worden. Vorderstes Angriffsziel dieses Terrors sei von Anbeginn der Lamaismus und seine Einrichtungen gewesen, die die Identität des Landes und seiner Menschen ausgemacht hätten. Letztlich sei es um nichts weniger gegangen und dies sei bis heute Absicht der chinesischen Besatzungspolitik, wie der Dalai Lama immer wieder betont, als alles Tibetische bis zum Letzten auszulöschen und auszurotten. Es seien, wie der Dalai Lama und seine westlichen Sprachrohre nicht müde werden zu betonen, es seien bis auf wenige Ausnahmen sämtliche Klöster und Klostereinrichtungen Tibets der chinesischen Zerstörungswut zum Opfer gefallen. Von den ursprünglich über 6000 Klosteranlagen des alten Tibet seien nur knapp 40 intakt geblieben. Verlässliche Zahlen über die von den Chinesen zerstörten Klöster sind schwer zu bekommen. Am wenigsten verlässlich sind die Angaben der internationalen Tibet-Unterstützerszene, die tatsächlich und unbestreitbar von der chinesischen Besatzungsmacht begangenen Gräueltaten durch maßlose Übertreibung einer seriösen Beurteilung, historisch wie auch ethisch, entziehen. Es geht in den Einschlägen Publikationen nicht um Wahrheitstreue, sondern um Propaganda. Je monströser und noch furchtbarer die Chinesen dargestellt werden, desto gerechtfertigter und unabdingbarer erscheint das vermeintlich rein humanitäre Engagement der pro-tibetischen Initiativgruppen und desto höher fällt das Spendenaufkommen aus. Im Übrigen, ich möchte das an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, im Übrigen muss wer gegen den Dalai Lama ist und gegen das monastische Ausbeuter- und Unterdrückersystem im alten Tibet, wer dagegen ist, muss nicht notwendigerweise für die chinesische Militärdiktatur sein, was unser einem immer unterstellt wird. Der Dalai Lama behauptet, seit je und bis heute die chinesischen Behörden hätten die, Zitat, Einrichtung oder Wiederherstellung von Klöstern und Stiften komplett verboten, eine Behauptung, die sich bei näherer Hinsicht als reine Lügenpropaganda erweist. Schon 1997 etwa konnte von einem unabhängigen Team des österreichischen Fernsehens konnten umfängliche Restaurationsarbeiten an einem tibetischen Kloster außerhalb der Touristenrouten zwischen Sengmu und Lhasa dokumentiert werden. Bis heute wurden von den zerstörten Klöstern, es hat keineswegs 6.000 gegeben, sondern genau 2.300, davon wurden bis heute 65% wieder aufgebaut, restauriert und neu besiedelt. Aus welchem Grunde Beijing zerstörte Klosteranlagen mit großem Aufwand wieder aufbauen bzw. restaurieren lässt, kann dahingestellt bleiben. Es spielen bestimmt touristische Aspekte eine Rolle. Es werden allerdings auch Klöster aufgebaut, weit ab jeden Touristenstroms. Die Behauptung jedenfalls, es gibt im Übrigen in China selbst gibt es mehr als 100.000 buddhistische Klöster, die bis heute betrieben werden. Also China ist keineswegs ein Land mit atheistischer Staatsdoktrin. Ganz im Gegenteil. Die Behauptung der internationalen Tibet-Unterstützerszene seien bislang nur 4-5% der ursprünglichen Klöster wiederhergestellt worden, sind jedenfalls falsch und werden vorsätzlich falsch kolportiert. Unabhängig davon nun, ob massenhafter Zustrom in monastische Einrichtungen wünschenswert ist oder nicht, von Behinderung oder gar Verbot tibetischer Klosterkultur kann zumindest seit Mitte der 90er Jahre keine Rede mehr sein. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass keine Kinder mehr aufgenommen werden dürfen. Novizen und Novizinnen müssen zumindest 18 Jahre alt sein und müssen sich aus freien Stücken für den Eintritt in ein Kloster entscheiden können. Bis dahin wurden da 2-3-Jährige in die Klöster rekrutiert, das heißt den Eltern weggenommen. Der Dalai Lama sieht gerade diese Einschränkung, also das Rekrutierungsverbot von Kindern und Kleinkindern, als existenzielle Bedrohung des tibetisch-buddhistischen Klosterwesens. Wie er meint, könne die erforderliche 20- bis 25-jährige Grundausbildung eines Novizen nicht mehr gewährleistet werden, wenn dieser erst im Erwachsenenalter eintrete. Auch die Behauptung einer schleichenden Ausrottung der tibetischen Rasse durch Zwangssterilisation tibetischer Frauen, Zwangsabtreibung, Tötung, Neugeborenen usw. nach Angaben aus Dharamsala seien derlei Maßnahmen chinesische Standardpraxis, sind reine Propaganda. Was etwa Franz Alt, selbsternannter Anwalt der tibetischen Sache, in diesem Zusammenhang an Horrorberichten zusammenträgt, ebenso wie der Dalai Lama, spricht er ständig oder zieht er ständig Vergleiche zum Nazi-Holocaust, ist durch nichts belegt. Es gibt allenfalls in Tibet wie auch in China selbst ein sinnvolles Programm zur Geburtenkontrolle. Zwangsabtreibungen, Zwangssterilisationen, null Beleg. Ebenso wenig belegt sind all die Horrorbehauptungen der hiesigen Tibet-Unterstützerszene über angebliche Folter-KZs in Tibet. Man kann, um es zusammenzufassen, den exil-tibetischen Verlautbarungen und denen der hiesigen Tibet-Unterstützerszene prinzipiell nicht trauen, ob es sich nun um Gewalt- und Zerstörungsakte der Chinesen handelt oder um Folter in Gefängnissen, um Zwangsabtreibungen etc. etc. Entweder beziehen sich die Darstellungen auf längst nicht mehr aktuelles Geschehen, ungeachtet tatsächlicher Barbarei der Chinesen in Tibet während der Kulturrevolution und die Jahre danach, also entweder nicht mehr aktuell, oder aber sie sind maßlos und aus jeder Proportion herausgeblasen, übertrieben, oder sie sind schlicht erfunden. Nochmal zurück zur Frage der Geburtenkontrolle. Ist ja interessant, wenn man sieht, dass im tibetischen Buddhismus die zentrale Doktrin die der Wiedergeburt ist. Karma und Reinkarnation. Laut Dalai Lama sei grundlegend für den Buddhismus das Gesetz von Ursache und Wirkung, zusammengefasst unter dem Begriff Karma. Schlechte Taten, ich sagte es ja, in dem einen Leben führten zu Nachteilen, im nächsten gute Taten zu Vorteilen. In seinen Vorträgen im Westen stellte Dalai Lama gerne die höhere Gerechtigkeit, wie er es nennt, der buddhistischen Karma- und Wiedergeburtslehre heraus, den blanken Horror, den diese Lehre tatsächlich ausmacht, unterschlägt er. Bei positivem Karma werde man als Mensch wiedergeboren. Wenn Frauen sehr viel positives Karma ansammeln, können sie sogar als Mann wiedergeboren werden. Und nur als Mann in männlicher Inkarnation haben sie die Möglichkeit, aus dem Kreislauf der leidvollen Wiedergeburten auszusteigen und erleuchtet zu werden, sich ins Nirvana aufzulösen. Als Frau geht es nicht. Ich habe es zuerst gerade gesagt, es gibt einen berühmten Spruch des Dalai Lama, selbst ein Hunderüde kann eher erleuchtet werden als eine Menschenfrau, weil er männlich ist. Frauen nicht. Also man kann als Mensch wiedergeboren werden oder auch als Halbgott oder als himmlisches Wesen. Bei negativem Karma, bei schlechtem Karma, wird man wiedergeboren als Tier oder als hungriger Geist oder als Gepeinigter in einer der zahlreichen buddhistischen Höllen, von denen ich schon gesprochen habe. Wer durch etwaiges Zögern, dem Lama und ihren Klöstern bedingungslos Körperleben und Besitztum hinzugeben, schlechtes Karma auf sich gehäuft hat, wird als hungriger Geist wiedergeboren. Was heißt das? Hungrige Geister haben Münder so klein wie Nadelöhre. Das sind also alles Originaltexte, originalbuddhistische Texte, was ich Ihnen jetzt vorlese. Keine Erfindungen, originalbuddhistische Texte. Diese hungrigen Geister, als die man wiedergeboren wird, bei Unbotmäßigkeit dem Lama gegenüber, die haben also Münder wie Nadelöhre, sodass sie keine Nahrung zu sich nehmen können. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als, Zitat, Kot, Urin, Speichel, Rotz, Auswurf, Eiter, Blut zu sich zu nehmen. Sie können, wie es heißt, Zitat, während 10.000 Jahren nicht sterben, wobei einer ihrer Tage einem menschlichen Monat entspricht. Blanker Sadismus. Als schlimmste aller Sünden, die unmittelbar in eine der Höllen führe, es gibt 16 Höllen, nicht plus 7, wie bei Dante, es gibt 16. Als schlimmste aller Sünden, die unmittelbar in eine dieser Höllen führe, gilt Unbotmäßigkeit und gar Zorn gegenüber dem Lama. Die Höllen lägen viele Meilen unter der Erde, 8 davon seien sogenannte heiße Höllen und 8 davon eisige Höllen. In einer der heißen Höllen wird man mit einem brennenden spitzen Pfahl vom Anus her durchstoßen, bis dieser am Scheitel wieder austritt. Und zwar im Detail beschrieben. Ich sage es Ihnen jetzt bloß in einem Satz, es geht über Seiten hinweg. In einer anderen Hölle wird man einen großen Eisenkessel im brodelnden Kupfer gekocht. In wieder einer anderen Hölle falle man in einen Sumpf aus Exkrementen, um bis zum Hals darin zu versinken. Zugleich wird man von den scharfen Schnäbeln eines eisernen Insekts bis aufs Mark zerfressen und zerpickt und so weiter und so weiter. Es geht tatsächlich über Seiten hinweg. Inzwischen gibt es diese tibetische Literatur ja auch übersetzt ins Englische. Das heißt, unsereins, der die Sprache nicht so gut beherrscht, kann das ja nachlesen. Ich habe mir also diese ganze Literatur, diese Sadismen-Literatur durchgequält. Im Übrigen, wenn diese eisernen Insekten das ganze Fleisch abgerissen haben, dann wächst alles wieder nach und die Tortur beginnt von neuem, wiederum über 10.000 Jahre, wobei ein Tag einem menschlichen Monat entspricht. Was nun derlei pathologischer Karma und Wiedergeburts- und Höllenwahn in den Köpfen einfach und einfachst strukturierter Menschen anrichtet. Ganz zu schweigen von den Köpfen 3-, 4-, 5-jähriger Kinder, die man damit vollstopft, kann man noch nicht einmal erahnen. Um monastischen Nachwuchs heranzuzüchten, heranzuziehen, wurden und werden im Exil kleine Jungen oft schon im Alter von 2-3 Jahren ihre Müttern weggenommen bzw. von diesen weggegeben, um für sich selbst spirituellen Verdienst, gutes Karma anzusammeln. Getrennt von ihren Familien, die sie oftmals ihr Leben nicht mehr sehen. Getrennt von ihren Familien leben diese kleinen Kinder hinfort in einer ausschließlich von Männern geprägten, äußerst repressiven Klosterwelt, in der sie ohne jeden Kontakt zu Frauen einer überdies extrem frauenfeindlichen Erziehung und Dressur unterworfen werden. Alles spezifisch Weibliche war dem Buddhismus von Anbeginn verdächtig. Menstruation, weibliche Sexualität, Empfängnis, Schwangerschaft, Gebärakt, selbst das Lächeln einer Frau wusste die buddhistische Lehre zu dämonisieren. Buddha selbst werden abgründig frauenverachtende Sentenzen zugeschrieben. Der Legende nach soll er einer Gruppe junger Frauen entgegengeschleudert haben, ihr Körper sei ein Sumpf aus krankmachenden Exkrementen. Sie selbst, gemeint war natürlich das Genital, sie selbst seien wandelnde Latrinen. In besonderen Meditationsübungen werden Jungmönche bis heute angehalten, sich die Gestalt einer schönen, nackten Frau vorzustellen, deren Körper nun Schritt für Schritt altert, krank wird, stirbt und verfault. Auch das kontemplative Betrachten und oder Zerstückeln realer Frauenleichen ist traditioneller Bestandteil der monastischen Ausbildung. In früheren Tagen war es üblich, also bis 1950, war es üblich, den Leichen, vor allem den Frauenleichen, die Ohren, Nasen, Hände, Füße und Brüste abzuschneiden und die verstümmelten Körper zum Gegenstand der Meditation zu machen. Dennoch sei eine sexuelle Beziehung zu einer Frau für den männlichen Übenden, und nur um den geht es, es geht immer nur um den männlichen Mönch. Nur der kann aussteigen und erleuchtet werden. Weder Laie noch die Frau, nur der männliche Mönch. Dennoch sei eine sexuelle Beziehung zu einer Frau für den männlichen Übenden absolut unverzichtbar. Zugleich mit der radikalen Abwertung des Weiblichen wird dieses Weibliche in idealisierter und überhöhter Form vorgestellt, sodass es für die religiöse Praxis der Männer nutzbar gemacht werden kann. Der tibetische Mönchsnachwuchs entwickelt notwendigerweise ein heillos, krankhaft verzerrtes Frauenbild. Wesentlicher Bestandteil der Ausbildung in den Klöstern war und ist die Beschwörung. Zu diesen sexuellen Praktiken komme ich dann noch in einem eigenen Kapitel. Wesentlicher Bestandteil der Ausbildung in den Klöstern war und ist die Beschwörung von Dämonen und Totengeistern. Hinzu kommt die Indoktrination mit all den besagten horrenden Höllen- und Teufelsvorstellungen, von denen ich bereits sprach, mit gezielt geschürten, an den schieren Wahnsinn heranführenden Ängsten vor blutrünstigen Monstern, Vampiren und Folterknechten, wie sie der nicht hinreichend Gläubige nach seinem Tod bzw. im künftigen Dasein zu gewärtigen habe. Besonders angetan, also all diese Monstervorstellungen, Vampir- und Rachegeister, Todesgeistervorstellungen, finden sich alle im sogenannten tibetanischen Totenbuch, Bauder Tödol. Vielleicht vom Namen her ein Begriff. Von diesem Bauder Tödol war ganz besonders angetan der Vater der modernen esoterischen Psychologie, Carl Gustav Jung, der 1930 einen eigenen lobenden Kommentar dazu schrieb und damit auch sozusagen den tibetischen Buddhismus hier im deutschsprachigen Kulturraum zu einer Massenbewegung machte. Carl Gustav Jung, der im Übrigen auch in Hitler einen visionären Medizinmann sah, der, Zitat, das jüdische Geschwür aus dem deutschen Volkskörper herausschneiden muss. Carl Gustav Jung, einer der Gewährsleute spiritueller, esoterischer Psychologie bis heute. Systematisch werden in den Klöstern geistes- und seelenverkrüppelte Menschen herangezüchtet zu den zentralen Instrumenten monastischer Persönlichkeitsdeformation zählt insbesondere auch der Kult der bedingungslosen Hingabe an den Lama. Der tibetische Begriff Lama bedeutet nichts anderes als der Sanskrit-Begriff des Guru, des unhinterfragbaren, unhintergehbaren väterlichen Lehrers. Kritik wird radikal verunmöglicht. Nichts bringe schlimmere karmische Frucht, wie es heißt, als die Makellosigkeit des Lamas anzuzweifeln. Mangelt es an Ehrfurcht und Disziplin, droht dem Schüler nicht nur karmisches Unheil, im nächsten Leben bzw. im Zwischenleben, in diesem Bardo, drakonische Strafen, vor allem Schläge mit Stock oder Peitsche, sind integraler Bestandteil der klösterlichen Erziehung. Auch der Dalai Lama selbst, unser Friedensfürst, hält körperliche Strafen für unabdingbar. Im Übrigen tritt er auch, allerdings nur in Vorträgen im Osten, tritt er auch für die Todesstrafe ein. Hier im Westen hält er sich davon ferne, von solchen Begriffen, was er allerdings auch erst tut, seit er den Nobelpreis bekommen hat und ihm seinerseits Petra Kelly, Mitbegründerin der Grünen, eingetrichtert hat, was er hier im Westen besser nicht sagen soll. Im Übrigen wurde nach dem Verleihen des vollkommen unverdienten Nobelpreises, Friedensnobelpreis, den haben außer ihm ja 4 andere bekommen, die null und gar nichts für den Frieden getan haben, aber er eben auch, nach diesem Nobelpreis 89 wurden auch seine bis dahin existierenden 3 Autobiografien entsprechend revidiert und all diese Lobpreisung etwa auf die Gewalttaten im tibetisch-chinesischen, also im Untergrundkampf Tibets gegen China, wurden herausgestrichen. Es wurden also aus den 3 alten eine neue Autobiografie zusammengehäkelt. Ja, Dalai Lama, der sich hierzulande ja als Friedensfürst schlechthin feiern lässt, der bei jedem seiner Auftritte hier im Westen, insbesondere in Deutschland, von Politikern jeder Couleur hofiert wird, alle liegen ihm zu Füßen, von der CDU bis zur PDS, von Roland Koch bis Gregor Gysi und alles, was dazwischen ist. Angela Merkel, obwohl sie eine Frau ist. Gell? Der Dalai Lama, Friedensfürst, hält bis heute enge und freundschaftliche Kontakte nicht nur zu rechten Esoterikern jeder Sorte, sondern auch zu alten und neuen Nazis. Ich meine damit noch nicht einmal die altbekannte freundschaftliche Beziehung zu Heinrich Harrer, der als SA-Mann seit 1933, also 33 in Österreich in die SA eingetreten, zu einer Zeit, als in Österreich die SA noch eine kriminelle Vereinigung war, ohne irgendwelche Not. Und kurze Zeit darauf in die SS. Der war also, bis er dann eben an den Nanga Parbat gefahren ist, hat es immerhin zum SS-Oberscharführer gebracht, war also überzeugter Nazi, auch wenn er das bis heute, auch wenn es ihm nachgewiesen worden ist, vehement abstreitet. Habe mich persönlich aus dem Haus rausgeworfen, bloß weil ich gefragt habe. Ich habe wirklich nur gefragt. 1939 war Harrer im Zuge einer SS-Bergsteiger-Expedition zum Nanga Parbat in Nordindien gereist, im heutigen Pakistan, und er war dort in britische Kriegsgefangenschaft geraten, aus der er 1944 nach Tibet entfliehen konnte. Sie alle haben vielleicht vor wenigen Tagen erst wieder mal 7 Jahre in Tibet gesehen im Fernsehen. Er konnte also 1944 nach Tibet entfliehen. Seit Anfang 1946 lebte er in Lhasa. Erst 1950 gab es ein erstes persönliches Treffen des seinerzeit 38-jährigen Harrer mit dem damals 15-jährigen Dalai Lama, aus dem sich eine mehr oder minder regelmäßige Englisch- und Geografieunterricht, Harrer war ja Lehrer, entwickelte, und zwar eine Lektion pro Woche. Im November 1950 verließ Harrer Lhasa seine viel gerühmte Tätigkeit als Lehrer und Vertrauter des Gottkönigs. Über seinen Bestsellertitel suggeriert er ja etwas von 7 Jahren. Enge freundschaftliche Beziehung hat er etwas mehr als ein halbes Jahr gedauert, indem er den Dalai Lama jede Woche einmal für 3/4 Stunde gesehen hat. Aber das nur am Rand. Das Buch Harrers enthält im Übrigen unverhohlen rassistische Passagen. Im Gegensatz zu den Autobiografien des Dalai Lama, die nach 1989 revidiert wurden, wurden diese rassistischen Passagen aus Harrers Buch 7 Jahre in Tibet trotz inzwischen mehr als 30 Neuauflagen bis heute nicht herausgenommen. wer sich ja die Mühe macht, diesen Quatsch zu lesen, wird diese rassistischen Passagen finden können. Also Haram meine ich noch nicht mal. Ich meine vielmehr etwa die freundschaftlichen Kontakte, die der Dalai Lama im Exil zu den Mitgliedern der SS-Expedition um Ernst Schäfer pflegte, die 1938-39 in Lhasa zugange war. Die Nazis, Himmler vorneweg, war ein krankhafter Esoteriker, der sich als Reinkarnation eines Hofmannes Heinrich des Vogelers irgendwie am Hof von Karl dem Großen vorgekommen ist. Also Himmler, gnadenloser Esoteriker, der hatte ein größtes Interesse an Tibet gehegt, wo man basierend auf den Schriften der Theosophin Helena Petrovna Blavatsky das Hirngespinst verfolgte, es hätten Überlebende des untergegangenen Atlantis bzw. der germanischen Urheimat des Thule sei untergegangen, Überlebende hätten sich ins Hochland von Tibet geflüchtet und dort sagenhafte unterirdische Reiche geschaffen, in denen ihr uraltes höheres Wissen, vor allem des ewigen Lebens, bewahrt und konserviert würde. Man hat also eine Expedition nach Tibet geschickt, in der Annahme, man könne diese Überlebenden, die man erwähnte, als die Ahnherren der Arier, als könne man eine besonders hochstehende Rasse dort finden, eben die Tibeter bzw. die Überlebenden aus Thule, die sich dahin geflüchtet haben. Also diese Expedition um Ernst Schäfer war in Lhasa, hat dann auch Vermessungen an Tibetern, Schädelvermessungen vorgenommen, hat auch viele, viele Dutzend Schädel und Knochen da aus Lhasa mitgebracht, wo man eben, man hat da eine okkulte Achse Berlin-Lhasa halluziniert. Die Arier in Berlin müssten sich verbinden mit den übergebliebenen oder überlebenden Ariern aus Thule in Tibet, um dann aus dieser Achse heraus eine weltumspannende Bewegung schaffen zu können, mit denen man die Dunkelrassen bekämpfen und vernichten könne. Jedenfalls mit dieser Wahnidee waren die da in Lhasa unterwegs, Rassevermessungen vorzunehmen. Daneben gab es natürlich auch handfestes politisches und militärisches Interesse am tibetischen Hochland. Der Dalai Lama, dessen Regent Retin Rinpoche im Jahr 1939 die Schäfer-Delegation offiziell in Potala, also im Regierungspalast in Lhasa, empfangen hatte, weigert sich bis heute, irgendwelche Auskunft zu den damaligen Unterredungen zu geben. Diese Schädel gibt es übrigens heute noch, die sind im Reichsmuseum in Straßburg und im Schloss Anif bei Salzburg, sind bis heute noch unter Verschluss. Man kann da heute noch nicht wissenschaftlich, anthropologisch damit arbeiten. Bis heute. Und die Protokolle werden nicht rausgerückt. Bis in die 90er Jahre hinein, bis Ende der 90er, pflegte der Dalai Lama regen Kontakt zum letzten Überlebenden dieser Expedition von 39 zu dem 1998 verstorbenen SS-Hauptsturmführer Bruno Beger, der 1971 als Nazi-Kriegsverbrecher, als sogenannter Rassenspezialist von Auschwitz verurteilt worden war, aber nur wenige Jahre absitzen musste. Man traf einander sowohl in Lhasa als auch in London, wo er gelebt hat, oftmals zu persönlichen Gesprächen, jeweils in herzlichster Atmosphäre. Der Rassenspezialist von Auschwitz und der Friedensfürst aus Tibet. Ich meine des Weiteren beispielsweise die Begegnungen des Dalai Lama mit dem Führer der chilenischen Nationalsozialistischen Partei, einem gewissen Miguel Serrano, ehedem Botschafter Chiles in Österreich. Dieser Serrano gilt als Vordenker des sogenannten esoterischen Hitlerismus. Esoterischer Hitlerismus. In seinen Publikationen halluziniert er daher, der Führer sei nach wie vor am Leben und plane von einer unterirdischen Basis in der Antarktis, die, man stellt sich vor, die Erde sei innen hohl, da gäbe es in der Antarktis ein großes unbewohntes Gebiet, das sogenannte Neuschwabenland. Da gäbe es einen Eingang in die hohle Innenwelt und eben da sei Hitler nach wie vor, der Führer nach wie vor zugange und plane dort mittels einer gigantischen Flotte an UFOs endlich die Weltherrschaft zu erringen. Und da kann man dann auch nachlesen, dass die vielen UFO-Beobachtungen, die es ja gibt, dass es keineswegs die UFOs von Außerirdischen sind, sondern das sind die Altnazis auf Testflug, die ihre Flugscheiben erproben und diesen komplett abgedrehten Esoterik-Nazi zählte Dalai Lama zu seinem Freundeskreis. Ich meine auch die Kontakte des Dalai Lama zu dem japanischen Terroristen Shoko Asahara, der über Jahre hinweg zum engsten Freundeskreis des Dalai Lama gezählt hatte, In Dharamsala, Nordindien, also im Exilregierungssitz des Dalai Lama, war er stets in allen Ehren willkommen geheißen worden. Der Dalai Lama stattete ihn mit zwei hochoffiziellen Empfehlungsschreiben aus, in denen er Meister Asahara als, Zitat, kompetenten religiösen Lehrer beschrieb und anpries und der japanischen Regierung empfahl, dessen Sekte, der Om Shinrikyo-Sekte, die gebührende, vor allem steuerbefreite Anerkennung zu gewähren. Durch diese Empfehlungsschreiben trug er wesentlich zum Aufstieg der Om-Sekte zu einer der gefährlichsten Kultbewegungen bei, die es jemals gegeben hat. Die U-Bahn-Attentate Shoko Asaharas vor 10 Jahren, also im Frühjahr 1995, es hatte seinerzeit, vielleicht erinnern Sie sich, 12 Tote gegeben, über 5000 teils Schwerstverletzte. Diese U-Bahn-Attentate waren nur das Vorspiel, die Präliminarien sozusagen, zu einem geplanten Massenmord, bis ins Detail geplanten Massenmord an 20 Millionen Menschen. Die Sekte Om Shinrikyo plante, die gesamte Einwohnerschaft Groß-Tokios auszurotten, mit Hilfe von Botulismus-Bakterien und mit Hilfe von Zyklon B, eine Reverenz an Hitler. Mit Zyklon B sind Menschen in den Gaskammern der Nazis umgebracht worden. Er hatte sich eigens eine ganze Flotte an Hubschraubern aus der zusammengebrochenen Sowjetunion zusammengekauft, mit deren Hilfe diese Zyklon B-Gas und vor allem diese Botulismusbakterien über Tokio herunterregnen wollte, um damit mit diesem Mord an 20 Millionen Menschen seinen Anspruch als Weltendiktator, als Adi-Buddha, als höchsten aller Buddhas, als letzten Buddha zu unterstreichen. Und das alles unter Bezugnahme auf Mein Kampf und auf den Shambhala-Endzeit-Mythos des tibetischen Buddhismus. Zu einer klaren Verurteilung Shoko Asaharas, inzwischen ist er übrigens zum Tod verurteilt worden, aber zu einer klaren Verurteilung der Person Asahara durch den Dalai Lama ist es bis heute nicht gekommen. Er hat sich bis heute noch nicht davon distanziert. Ich habe mir auch persönlich einmal gefragt, den Dalai Lama, was er denn zu dem Asahara zu sagen hat. Dann hat er blöd gekichert, wie immer, und hat erzählt, ja, von höherer Warte, da gibt es dann kein Gut und kein Böse und überhaupt die Reinkarnation und hihihi. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das auch den Opfern ins Gesicht sagen wollte, den Angehörigen der Opfer. Dann hat er noch einmal blöd gekichert, hat sich weggedreht und ist davongegangen. Interessant im Übrigen auch der Segen, den der Dalai Lama Ende der 90er, der von der ganzen Welt verurteilten nuklearen Machtdemonstration Delhis gegen Pakistan erteilte, Atombombenversuche. Bei seinen Auftritten im Westen gibt er sich freilich immer als Atomkraftgegner und Pazifist, der er einfach nachgewiesen, wenn man seine Texte anschaut und seine Reden verfolgt, die er im Osten hält, nicht ist. Ganz im Gegenteil. So, jetzt kommt abschließend noch mein versprochenes spannendes Thema, nämlich Sexualität und Tantra. Wie in den Kodizes sämtlicher Religionen haben als wesentliches Instrument der Kontrolle und Disziplinierung ihrer Angehörigen, ihrer Mitglieder immer die Kontrolle der Sexualität. Es geht immer darum. Kontrolle der Sexualität und Kontrolle, also Eingang des Lebens und in aller Regel auch zumindest kultische Kontrolle des Todes. Aber es gibt in sämtlichen Kodizes sämtlicher Religionen gibt es detaillierte Anweisungen zu korrektem Sexualverhalten. So auch im tibetischen Buddhismus. Interessant sind vor allem die Erläuterungen des Dalai Lama, des aktuellen, also unseres Tenzin Gyatso, zum Thema Zölibat. Es gebe, wie er umständlich ausführt, Zitat, wörtliches Zitat, im tibetischen Buddhismus eine ausgeprägte sexuelle Symbolik, besonders in der Darstellung der Gottheiten mit ihren Gefährtinnen, woraus oftmals ein falscher Eindruck entsteht. Es geht immer um die männliche Sexualität. Das Sexualorgan des Mannes wird zwar benutzt, aber der Fluss der Energie wird völlig beherrscht. Entscheidend ist die Fähigkeit, sich vor dem großen Fehler des Samenergusses zu hüten. Da es sich insofern nicht um einen gewöhnlichen Sexualakt handelt, kann man die Verbindung zur Enthaltsamkeit herstellen. Zitat Ende. In anderen Worten, solange Mönch oder Lama nicht ejakulieren, können und sollen sie sich durchaus verschiedenster sexueller Aktivitäten befleißigen, da, Zitat, die Benutzung des Sexualorgans ohne weiteres mit dem Gelübde des Zölibats vereinbar ist. Derlei sexuelle Praktiken, so der Dalai Lama immer noch spitzfindig, derlei sexuelle Praktiken sind in Wahrheit kein Sex, auch wenn es so aussieht. Zitat Ende. Worum es bei den Sexpraktiken der Lamas, die angeblich nur so aussehen, Nach Auffassung des Oberlamas, seiner Heiligkeit, geht, erschließt sich durch einen genaueren Blick auf das Wesen des tibetischen Buddhismus. Die in Tibet ausgeprägte und bis heute als sozusagen als Staatsreligion herrschende buddhistische Lehre ist eine Unterform des besagten großen Gefährtes des Mahayana, nämlich das sogenannte Vajrayana. Vajra ist das Sanskrit-Begriff für Diamant, Szepter oder Blitz oder Phallus. Vajrayana heißt einfach das Phallusgefährt. Weg zur Erleuchtung über den Weg des Phallus. Sonst nichts. Diamantszepter, was soll das heißen? Oder? Neben den auch in den sonstigen Schulen üblichen Meditationspraktiken bietet der Vajrayana eine Vielzahl tantrischer Rituale und Übungen, durch die die Erlangung der Buddhaschaft beschleunigt werde. Das Wesentliche dieser Übungen, wie der Begriff Phallusgefährt ja andeutet, ist phallischer Sex. Erleuchtung ist in der Vorstellung des tibetischen Buddhismus nur durch reale sexuelle Betätigung zu erlangen, in den höheren Einweihungsgraden nur und ausschließlich durch Sexualkontakt zu realen Frauen. Wohlgemerkt, es geht immer nur um die Erleuchtung der Männer, der die Frauen zuarbeiten müssen und damit durch die Zuarbeit gutes Karma aufhäufen können. Erleuchtet werden kann bloß der Mann. Wie unser Dalai Lama erklärt, müsste das alles indes verborgen gehalten werden, Zitat, weil es für den Geist der vielen nicht geeignet ist. Zitat Ende. Zugang zu den Geheimpraktiken des Phallusgefährtes hatte seit jeher immer nur eine kleine Elite innerhalb der monastischen Hierarchie, die sich im Verborgenen eigens rekrutierter Sexgefährtinnen bediente. Während die einfachen Mönche lediglich in Gestalt von Visualisierungsübungen, sprich masturbatorisch und ohne reale Frau, verpflichtet wurden und werden, hatten höhere Lamas schon immer ihre geheimen Konkubinen zur Hand. In der Regel wurde und wird die Existenz dieser Konkubinen streng geheim gehalten. In der Öffentlichkeit kann Dalai Lama, auch die Unterlamas, sich weiterhin als Mönche gerieren, die an das Gelübde sexuelle Enthaltsamkeit gebunden seien. Die beteiligten Mädchen und Frauen, ebenso wie ihre engsten Verwandten und Vertrauten, auch die Ehemänner, Brüder, Eltern, die diese Frauen den Lamas zuführen, wurden und werden durch massive Einschüchterungen und Bedrohung, unter anderem mit besagten grausigen Höllenstrafen, zu Stillschweigen verpflichtet. Überdies wurde und wird den Frauen suggeriert, sie könnten durch sexuelle Beziehungen mit einem Lama im Bezugssystem des tibetischen Buddhismus, ja ein lebender Buddha, jede Menge gutes Karma für sich selbst im nächsten Leben erlangen. Seitens der Lamas wurden und werden sexuelle Praktiken, vor allem hier im Westen, mit realen Frauen kategorisch abgestritten, selbst dann, wenn sie ihnen unabstreitbar nachgewiesen worden sind. In der Regel wird behauptet, bei den tantrischen Ritualen handle es sich ausschließlich um imaginatives Geschehen, Meditationsgeschehen, um das Visualisieren der Vereinigung einer männlichen Gottheit mit einer weiblichen Gefährtin mit dem Ziel, zu tieferen Einsichten und Integration polarer Gegensätze zu gelangen und so weiter. Tatsächlich sind derlei Visualisierungspraktiken auch existent, allerdings sind sie nur ein Teil der tantrischen Praxis. Auf den höheren Stufen der Einweihung bedarf es und bedienen sich die Lamas sehr wohl realer Frauen. Gerüchte und Berichte über sexuell ausbeuterische Beziehungen tibetischer Lamas zu Frauen, vor allem im Westen, hatten sich seit Jahren derartig verdichtet, dass das Thema nicht länger verschwiegen werden konnte oder als Einzelfall unter den Tisch gekehrt. Der Dalai Lama sah sich genötigt, Position zu beziehen. Ausdrücklich wälzt er nun die Schuld an dem Missbrauch auf die jeweiligen Frauen ab. Wie er wörtlich sagt, die Frauen, besonders hier im Westen, Zitat, trachten immer nur danach, ihre Lehrmeister zu verführen. Noch deutlicher bringt es der hochrangige Lama Bero Khyentse Rinpoche auf den Begriff, wie perfide und frauenverachtend diese tantrische Ritualpraxis ist. Zitat von diesem Bero Khyentse. Zitat, hören Sie genau hin. Wenn dein Lama sich scheinbar auf unerleuchtete Weise verhält, dann solltest du bedenken, dass deine eigenen Ansichten sehr unzuverlässig sind und die Mängel, die du zu sehen glaubst, nur die Spiegelung deines eigenen verblendeten Geistes sind. Bedenke außerdem, dass dein Lama, wenn er sich vollkommen verhalten würde, für dich unerreichbar wäre und du nicht zu ihm in Beziehung treten könntest. Deshalb ist es ein Ausdruck seines besonders großen Mitgefühls, dass er den Eindruck erweckt, mit Mängeln behaftet zu sein. Nicht alle Frauen Die von tibetischen Lamas, vor allem in den USA, als Sexgefährtinnen missbraucht wurden, lassen sich dergestalt abspeisen. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe an Gerichtsverfahren und Urteilen gegen exil-tibetische Lamas. Als Sexgefährten der Lamas traditionell, also im alten Tibet, kamen traditionell bereits 8-jährige Mädchen in Betracht. Jede Altersstufe diente ganz bestimmten Zwecken. In einem Lehrbuch des tibetischen Tantrismus wird davon abgeraten, Zitat, mit Gewalt in ein 8-jähriges Mädchen einzudringen, das sich zu sehr wehrt. Es kann dies ihre Geschlechtsteile verletzen, was sie womöglich für weitere Praktiken unbrauchbar macht. Ratsam ist in solchem Falle, immer noch Originalzitat, ratsam ist in solchem Falle, sich lediglich zwischen ihren Schenkeln zu reiben. Zitat Ende. Allemal empfehle ich, sich Kinder vor dem Geschlechtsverkehr mit etwas Honig oder Süßigkeiten zu beschenken. Mit Frauen, wie es in diesem Lehrbuch heißt, mit Frauen fortgerückteren Alters soll tunlichst nicht praktiziert werden. Ab 30 gelten Frauen als, Zitat, Manifestationen bösartiger Geister. Ab Ende 30 werden sie in der Literatur nur noch als Hundeschnauze, Saugfresse, Schakalfratze, Tigerdrachen, Eulenfresse und so weiter bezeichnet. Obgleich es für die betroffenen Mädchen und Frauen keinerlei Rolle spielt, ob sie nun der Lüsternheit eines Lamas ausgeliefert sind oder irgendwelchen religiös zurechttrapierten Sexualriten, sei ganz kurz der metaphysische Überbau beleuchtet, unter dem die jeweiligen Tantra-Praktiken daherkommen. Den tantrischen Lehrtexten geht es stets um die Transformation sexueller Energie in Macht. Von Macht über einzelne Personen bis hin zur phantasmagorischen Macht auf das Geschehen des gesamten Universums Einfluss zu nehmen. Zur Freisetzung derartiger Allmacht, die jede Polarität des Seins transzendiert, bedarf der männliche Lama spezifisch weiblicher Energie. Diese Energie in den Vorstellungen des Tantrismus, eine durchaus materiell zu verstehendes Elixier, sucht der Lama sich mittels sexuellen Ritualkontaktes zu Frauen anzueignen. In der Absorption der weiblichen Energie, diese Energie, dieses Elixier wird gewähnt, vor allem in Menstruationsblut und Vaginalsekret. In der Absorption dieser Energie könne der Lama eine Art metaphysischer Doppelgeschlechtlichkeit aufbauen, die die Urkräfte des Kosmos in ihm integriere und eben dadurch ins Omnipotente und zugleich alles Vernichtende steigere. Ziel ist es, zum besagten Adi-Buddha, was auch dieser Shoko Asahara werden wollte, zum Adi-Buddha zu werden, zum Herrn allen weltlichen und überweltlichen Geschehens. Interessant sind insofern die Ritualgegenstände, mit denen die Lamas ständig hantieren. In der Rechten führen sie stets das phallus-symbolische Diamant-Szepter, Vajra, in der Linken stets die Vagina-symbolische Glocke, Vajra und Ganta, die sie symbolisch zueinander bringen, integrieren. Der Lama versteht sich als Herr des männlichen wie auch des weiblichen Prinzips. Er ist in dieser Interaktion mit Frau, in der Aneignung dieser weiblichen Energie, selbst Mann und Frau. Interessant ist insofern auch die allgegenwärtige Meditationsformel im tibetischen Buddhismus Om Mani Padme Hum, was so viel heißt wie in der Vereinigung des Phallus Mani mit dem Lotus Padma bin ich der Weltenherrscher. Nur wenige der buddhistischen Gläubigen, die diesen Spruch ununterbrochen vor sich hin murmeln, mit ihren Gebetsmühlen da irgendwo außen rumkreisen, dürften sich der sexualmagischen Bedeutung dieses Spruches bewusst sein. Das Entscheidende des Sexualkontaktes zwischen dem Lama und seiner Weisheitsgefährtin, wie der Dalai Lama darlegt, sei zunächst die kategorische Verhinderung des Samenergusses. Das männliche Elixier, also Sperma, müsse unbedingt im Körper zurückgehalten und dort mit dem anzueignenden weiblichen Elixier verbunden werden. Wieso jetzt das gehen? Die Kontrolle des Spermaausstoßes zunächst müsse durch ständiges Üben zunächst allein und dann auf höherer Stufe mit einer Gefährtin erlernt und verbessert werden. Komme es trotz der Kontrolle, neben Atem anhalten, gibt es da verschiedene Techniken, zum Beispiel Druck ausüben auf den Samenleiter, also einfach mit zwei Fingern unterm Hodensack fest draufdrücken, während des Koitus, also die verrücktesten Techniken. Wenn es also trotzdem passiert, die Ejakulation, dann sei es notwendig, wenn man mit dieser realen Frau übt, das Ejakulat aus der Vagina in einen Totenschädel fließen zu lassen und diesen dann leer zu schlürfen. Nun, wie kommt er jetzt zu dem erstrebten weiblichen Elixier? Dieses weibliche Elixier, weibliche Energie, so die Vorstellung des Tantra, wird durch den in die Vagina eingeführten Penis aufgesogen. Das männliche Sperma vereinige sich mit dem zu absorbierenden weiblichen Fluiden und steige nun als Medizin des ewigen Lebens zum Schädeldach auf. Der Lama trage nun, wenn also diese weibliche Energie aufgesogen hat, das Sperma hat er ja behalten, steige da in sein Schädeldach auf und vereinige sich da, worauf er ihn dann zum Weltenbeherrscher und Weltenzerstörer werde. Das Gebot der Spermaretention gilt allerdings nicht auf allen Stufen tantrischer Ritualpraxis. Auf den höchsten Stufen der Einweihung kann und darf der Praktiker nach Belieben ejakulieren, mittels bestimmter Techniken. Warum darf er das? Er brauchte das Sperma wieder. Aber mittels bestimmter Techniken, Vajroli genannt, sei es ihm möglich, den in die Vagina seiner Weisheitsgefährtin entlassenen Samen vermischt mit deren Fluiden, sprich Vaginalsekrete oder Menstruationsblut, durch seinen Peniskanal, sprich durch die Harnröhre, zurückzusaugen. Selbstverständlich, so der Dalai Lama, Tenzin Gyatso, also keine Schriften aus dem Mittelalter, sondern aktuelle Schriften unseres Grinsefritzen. Selbstverständlich, so der Dalai Lama, der wie auch seine Vorgänger, die er immer selber ist, höchster Lehrmeister des Tantra, müsste diese Technik des Vajroli mühsam erlernt und regelmäßig trainiert werden. Nichts von mir Erfundenes. Ausführlich erläutert er entsprechende Übungen. Eine davon besteht darin, einen Strohhalm in das Genital, sprich in die Harnröhre einzuführen und anschließend das Gemächt in ein Glas Milch zu hängen. Durch bestimmte Muskelkontraktionen im Unterbauch sei es möglich, nun durch Unterdruck die Milch durch den Strohhalm zurückzuziehen. Damit, so Dalai Lama, wird, Zitat, wird die Fähigkeit der Umkehr des Flusses während des Geschlechtsverkehrs geübt. Es gibt eine viel kolportierte Geschichte über den sechsten Dalai Lama, also unserer in früherer Inkarnation. Diese Geschichte erzählt, wie der sechste Dalai Lama in Gegenwart seines gesamten Hofstaates in hohem Bogen vom Dach des Potala, seines Palastes, heruntergepisst habe und seine Piste anschließend wieder in den Peniskanal zurückgezogen habe. Mit dieser öffentlichen Vorführung seiner Fähigkeiten habe er seine tantrische Korrektheit seines Sexlebens demonstriert. Die Ritualgegenstände, die sonstigen der Lamas bestanden, bestehen überwiegend aus menschlichen Organen und Knochen. Im Tibeter Museum in Lhasa ist eine Vielzahl solcher Objekte, Trinkgefäße und so weiter zu sehen, aus menschlichen Hirnschalen, aus Oberschenkelknochen junger Mädchen, geschnitzte Trompeten, so Gebetsketten, aufgefädelte Fingerknochen und so weiter, daneben präparierte Schädel, mumifizierte Hände, ein Paket abgeschnittener und getrockneter männlicher Geschlechtsteile und so weiter und so weiter. Es gibt auch ein Dokument des Vorgängers des jetzigen Dalai Lama, des 13. mit seinem persönlichen Siegel, wo er eine Bestellung aufgibt, nämlich eine bestimmte Anzahl abgeschlagener Köpfe, abgehackter Hände, sowie die abgezogene Haut von Kindern, auch Menstruationsblut einer Witwe und so weiter, was er alles für seine persönlichen Rituale brauche, der 13., also der Vorgänger. Durch all diese Tatsachenbefunde werden die angestrengten Versuche moderner Westautoren, die Ungeheuerlichkeiten des tibetischen Buddhismus zu reiner Metaphorik umzudeuten, eindrucksvoll widerlegt. Es gibt sogar ernstzunehmende Hinweise darauf, dass bis Mitte des 20. Jahrhunderts hinein rituelle Tötungen vorgenommen wurden. Es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf, dass die Schädel und die Knochen, die diese Nazi-Expedition mitgebracht hat, die sie jetzt in Straßburg lagern und bei Salzburg, dass das Knochen aus eigens umgebrachten Leibeigenen sind, oder von eigens umgebrachten Leibeigenen. Und offenbar besteht diese Tradition von Mord und Totschlag, von Blutrünstigkeit und Gewalt bis heute fort. Am 4. Februar 1997 wurden in Dharamsala, also am Exilregierungssitz in Nordindien, drei engste Mitarbeiter des Dalai Lama von den Mitgliedern einer konkurrierenden Gelbmützenfraktion auf bestialische Weise ermordet. Man stach ihnen die Augen aus, schnitt ihnen die Kehlen durch und zog ihnen anschließend in ritueller Manier die Haut ab, 1997. Die Faszination am Mord und Totschlag, die den gesamten Lamaismus durchzieht, zeigt sich auch in der Kunst. Auf den Bildern und Fresken der sogenannten zornigen Gottheiten wird ständig irgendjemand zerhackt oder gevierteilt. Überall liegen Leichenteile herum, die entweder verfaulen oder von teuflischem Gewürm aufgefressen werden. Auch die Literatur des tibetischen Buddhismus quillt über von horrenden Darstellungen grausamster Folter- und Tötungsszenen. Detailliert werden die Qualen beschrieben, die ich kurz skizziert habe, von verbrannt, zerschlagen, zerquetscht, zermalmt. Und das über Äonen hinweg immer wieder aufs Neue. Die Nekrophilie der tibetischen Mönchskultur basiert auf einer pathologischen Aggression gegen alles Lebendige. Diese Aggression ist unvermeidlicher Ausfluss der prinzipiell lebensverneinenden Haltung des Buddhismus, die sich ausschließlich um Krankheit, Siechtum, Sterben und Tod dreht. die Welt als zu überwindendes Jammertal. Psychodynamisch besehen dürfte die Ursache für solche Affinität der Mönche und Lamas zu jeder nur denkbaren Form sadomasochistischer Gewalt in der völlig gefühlskalten und zugleich mit Teufeln und Dämonen und Geistern und Vampiren aufs horrendeste besetzten Erziehung zu suchen sein, der sie ein Leben lang ausgesetzt sind. Von der systematischen Vernichtung alles Weiblichen, aus dem sich ihrer Auffassung nach ja die verachtete und gehasste Welt gebiert, ganz zu schweigen. Opfer solch kollektiven Wahnsystems und Wahngeschehens ist eine ganze Gesellschaft, die seit Jahrhunderten unter dem Joch dieses von Mönchsgeneration zu Mönchsgeneration weitertradierten Irrsinns steht. Opfer sind letztlich aber auch die Mönche und Lamas selbst, die abgerichtet seit frühester Kindheit und jeder Chance auf ein eigenständiges Denken und Handeln beraubt, das psychopathische Wahnsystem, in dem sie sich bewegen, nicht als solches erkennen können. Die ganz im Gegenteil ihr verbogenes und verkrüppeltes Selbstverständnis für einen Ausdruck höheren Bewusstseins halten, unabdingbar auf dem Weg zur Erleuchtung. Ein Leben lang konditioniert unter repressivsten Bedingungen, die klösterliche Ausbildung dauert, wie gesagt, im Regelfall 25 Jahre, hatten diese Menschen nie auch nur den Hauch einer Chance auf irgendeinen vernünftigen Gedanken oder irgendeine freie Entscheidung. Sie sind seit je nicht nur Täter, sondern, um es zu wiederholen, immer auch selbst Opfer des pathologischen Warnsystems, in dem sie sich bewegen. Die Zeit ist fortgeschritten, also erzähle ich Ihnen zum Abschluss noch eine kurze Anekdote. Also wenn Sie heute, ich muss andersrum anfangen, wenn Sie heute in eine Buchhandlung gehen, nicht nur eine esoterische, sondern eine ganz reguläre Buchhandlung, dann sehen Sie vermutlich 4,5 Meter Dalai Lama-Literatur. Alle Nasen lang kommt irgendein neues Werk vom Dalai Lama heraus. In aller Regel sind es einfach Tonbandtranskripte, irgendwelche Vorträge, die er irgendwo hält. Und wenn man diese Texte liest, man fasst sich ans Hirn wie irgendein vernünftiger Mensch, dem irgendeinen Wert beimessen kann, philosophischen Wert. Das ist einfach nur Quatsch, was er schreibt. Einfach nur Quatsch. Wenn man die Texte mal einfach ohne diese Bias im Kopf zu haben, es handelt sich da um einen hochintellektuellen und Nobelpreisträger und all dieses, es ist einfach Quatsch. Und glauben Sie mir, ich befasse mich seit 15 Jahren, ich kenne jedes Buch von dem. Ich habe die alle zu Hause. Also, zu diesen 4,5 Meter, das bei mir zu Hause sind es 4,5 Meter. Es ist vor einiger Zeit ist ein neues Buch dazugekommen, das sich über den tieferen Wesensgrund eben dieser östlichen Weisheitslehre des Vajrayana, des tibetischen Buddhismus, auslässt. Ein zutiefst philosophisches Werk also, ausnahmsweise nicht vom Dalai Lama selbst, sondern von einer seiner Adeptinnen und Schülerinnen, einer Frau, die Sie alle kennen, Frau noch dazu, die sich seit je zum tibetischen Buddhismus hingezogen fühlt. Das Buch heißt Alles echt, alles echt. Eine Frau, die auch seit Jahren in der Öffentlichkeit glaubwürdig die buddhistische Durchdringung ihres Geistes in aller Öffentlichkeit vorführt. Dieses Buch, weil es eben so ein wichtiges philosophisches Buch ist, wurde groß vorab gedruckt, und zwar nicht in irgendeiner Zeitung, sondern in der Zeit. Alles echt von Dolly Buster. Okay, es ist kurz vor 10, lassen Sie es uns damit sein Bewenden haben. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.